Wie war deine Erfahrung, in dem Dorf Kuckum aufzuwachsen? Ihr wusstet schon relativ lange, dass ihr abgebaggert werdet irgendwann. Wie waren die Gespräche darüber? Seit wann wisst ihr das? Und ja, wie hat es die Stimmung beeinflusst?
Also wir wissen seit Ende der 80er Jahre eigentlich, dass das Dorf Kuckum und auch die anderen bedrohten Dörfer abgerissen werden sollen für Braunkohletagebau. Und ich bin selber jetzt erst 28 und bin deswegen immer sozusagen mit dem Hintergrund aufgewachsen, dass die Dörfer vernichtet werden sollen. Und kann aber, glaube ich, auch für viele andere sprechen, wenn ich sage, dass wir eigentlich jahrelang das völlig verdrängt haben, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Dörfer gar nicht vernichtet werden, weil sozusagen vor Kuckum und Kahenberg und den anderen Dörfern liegt eine sehr große Autobahn. Und für uns war eigentlich immer klar, dass es nicht passieren wird, dass man eine gesamte Autobahn abreißt und verlegt, nur um dann noch nach Braunkohle zu graben. Und genau, die wurde aber jetzt in den letzten Jahren dann auch angetastet, diese Autobahn, und wird gerade zerstört. Und seit dann ist es eigentlich von der Fiktion zur Realität geworden für uns. Und ich kann das für meine Familie und auch für viele Menschen aus Kuckum, dem Dorf, aus dem ich komme, sagen, dass das eigentlich seit 3-4 Jahren durchgehend Thema ist. Also es ist wirklich 90% der Zeit, die ich mit Menschen aus den Dörfern verbringe, reden wir über das Thema RWE und Umsiedlung. Das bestimmt leider mittlerweile unser gesamtes Leben.
Wenn du hier unterwegs bist in Pödelwitz und im sächsischen Umland, jetzt hast du dir mal einen Eindruck davon verschaffen können oder vielleicht schon vorher, du bist eben im Alle-Dörfer-Bleiben-Bündnis, da habt ihr wahrscheinlich schon einen Erfahrungsaustausch betrieben. Kannst du vielleicht einen Vergleich anstellen? Wie unterscheiden sich die Situationen?
Super spannend für uns, auch diesen Austausch über alle drei Reviere, also Leipziger Land, Lausitz und das Rheinische Revier zu haben. Und es gibt viele Punkte, die sind sehr ähnlich und manche, die sind unterschiedlich. Und zum Beispiel ist es im Rheinland bei uns so, dass die gesamte Abbaggerung unserer Dörfer politisch genehmigt ist. Also da gibt es bergbauliche Inanspruchnahmen, die auch von der Bergbehörde genehmigt sind. Unsere Dörfer dürfen also leider Stand jetzt vernichtet werden. Das ist in Pödelwitz und auch in der Lausitz, ja zum Beispiel in Mühlrose, noch völlig anders. Da gibt es ja eigentlich gar keine gesetzliche Rahmenbedingung, die dem Bergbautreibenden das erlaubt, die Dörfer zu vernichten. Was total, also für uns total erstaunlich war, weil wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass es ernsthaft Konzerne gibt, die darauf spekulieren, dass es trotzdem klappen wird, ohne dass es eine Genehmigung gibt. Und was aber sehr ähnlich ist, ist, dass ein Großteil der Menschen einfach zu Beginn weggezogen ist. Also mit der Möglichkeit der Umsiedlung haben das einige Leute genutzt. Und wir haben uns auch bei uns gefragt, wieso das denn eigentlich so ist, dass Menschen, die in Dörfern immer gelebt haben, so schnell in Anführungszeichen bereit sind, das aufzugeben oder sich den Kampf nicht stellen wollen. Ich glaube, da gibt es viele Erklärungen. Aber eine ist auch einfach, dass der Kampf in allen Revieren unglaublich hart ist, weil man gegen das gesamte Establishment kämpfen muss. Also es ist nicht nur der Bergbautreibende, gegen den man kämpft, sondern eigentlich auch fast immer die gesamte Landes- und teilweise auch Bundesregierung, gegen die man kämpft. Und ich glaube, dass man sich da leider in der Demokratie traurig, aber einfach so machtlos fühlt und so sehr unterdrückt fühlt, dass man einfach nicht glaubt, diesen Kampf gewinnen zu können. Und das habe ich auch in Pödelwitz erfahren, als ich mit Jens Hausner, der ja für Pödelwitz spricht, gesprochen habe, dass es wirklich unglaublich entmutigend ist, in allen Revieren diese Macht gegenüber zu haben und gleichzeitig aber auch dank der Klimabewegung auch sehr viel Mut wieder in die Dörfer gekommen ist, auch durch diese bundesweite Vereinigung, weil das einfach auch einem klar macht, dass wir doch gar nicht so wenige sind auf der Gegenseite und auch leider mit der Klimakrise ja auch immer dringlicher wird, dass wir einfach Dörfer nicht mehr zerstören können für Braunkohle. Und genau.
Wie kann ich mir vorstellen, wie ihr euch vernetzt habt, diese drei Reviere? Habt ihr einmal so einen Erfahrungsaustausch betrieben, wie es auf dem Land zugeht, in den Dörfern zugeht, wie das eben das Dorfleben beeinflusst? Habt ihr auch nach anderen Umsiedlungsgeschichten weltweit geschaut? Wie war dieser Prozess?
Also zuerst mal müssen wir sagen, dass sich alle drei Reviere erstmal unabhängig voneinander organisiert haben. Also in Pödelwitz steht es ja noch gar nicht so lange im Raum, dass sie abgebaggert werden sollen. Und das ändert sich ja auch immer mal wieder in der öffentlichen Wahrnehmung. Bei uns in Garzweiler ist es schon ganz lange klar. Und da gab es eigentlich seit Beginn der Beschlüsse Widerstandsbewegungen, halt sehr lokale. Das hieß damals Stopp Rheinbraun. Genau, also es ist eigentlich erstmal so gewesen, dass sich die Reviere sehr lange selber für sich organisiert haben und ihren Kampf erstmal nur als lokalen Kampf gegen den Braunkohlekonzern, der sie halt bedroht, betrieben haben. Und vor 2-3 Jahren, auch im Zusammenhang mit den Klimacamps, ist uns im Rheinland klar geworden, dass das eigentlich gar nicht nur bei uns passiert. Das war davor irgendwie haben wir das nicht richtig auf dem Schirm, weil wir so sehr mit uns beschäftigt waren und haben dann erst über das Klimacamp gemerkt, ich über einen Vortrag, damals auch von Menschen aus der Lausitz, dass das in ganz Deutschland passiert, oder nicht in ganz Deutschland, in ebenfalls über Deutschland verteilt. Und auch über das Klimacamp wiederum ist uns klar geworden, dass es auch Steinkohlebergbau weltweit gibt, der noch dramatisch schlimmer verläuft als der Braunkohlebergbau in Deutschland, dass aber auch andere fossile Ressourcen weltweit mit wahnsinniger Macht und auch Gewalt durchgesetzt werden und auch viele Menschen weltweit ihr Zuhause auch alleine für die Abbaggerung von fossilen Energien verlieren. Und das war eigentlich für uns so, zumindest im Kopf, der Beginn davon, dass wir gedacht haben, wow, das müsste man eigentlich alles zusammenbringen, weil eigentlich ist der gleiche Kampf. Und es hat aber dann auch 2 Jahre gedauert, also bis Frühling 2018, bis wir so richtig angefangen haben, uns mit den Revieren zu vernetzen. Einfach, weil wir gar nicht in den Strukturen, in den Dörfern nicht so aufgestellt sind, dass das für uns so eine natürliche Art zu arbeiten ist, weil das ist sehr viel online und sehr, sehr viel genau mit Menschen, die man noch nicht kennt. Und ich glaube, für viele Menschen aus dem Dorf, deren Leben einfach daraus besteht, in diesem Dorf zu sein, ist es, glaube ich, gar nicht so natürlich im Habitus, sich zu verbinden über ganz weite Strecken, weil das einfach nicht deren normaler Umgangsweg ist. Genau, und das hat uns dann auch nochmal ein halbes Jahr gekostet, da die Infrastruktur zu schaffen, dass wir auch über Telefonkonferenzen und E-Mail-Verteiler und gemeinsamen Austausch arbeiten können. Und dann haben wir es Ende 2018 geschafft, die Reviere miteinander zu verknüpfen, was super toll ist und uns allen, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen hat, sowohl im Austausch als auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung. Und gleichzeitig ist die Klimabewegung ja auch mit in diesem Prozess. Und auch dadurch ist, glaube ich, allen nochmal klar geworden, dass es nicht nur um uns hier geht, nicht nur um unsere Dörfer, sondern dass auch die Braunkohle, die hier im Boden bleibt, einfach auch ein wichtiger Schritt ist, um die Klimakrise nicht weiter anzuheizen und damit auch den Menschen im globalen Süden zu helfen, ist vielleicht zu groß, aber zumindest sie irgendwie zu unterstützen, indem wir hier Widerstand leisten. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute, die sich bei Alle Dörfer bleiben organisieren, sich auch als Menschen der Klimabewegung mittlerweile verstehen und auch diesen globalen Kampf für sich annehmen, wenn auch die Motivation natürlich erstmal darin liegt, dass ihre Dörfer bedroht sind.
Ihr habt ja jetzt einen Forderungskatalog aufgestellt, der schon relativ detailliert sich scheinbar auch mit diesen ganzen Strukturwandlungsprozessen auseinandergesetzt hat. Wie kann ich mir so einen Strukturwandel vorstellen? Welche Akteurinnen sind daran beteiligt? Sitzen da zum Beispiel auch die Gewerkschaften mit im Boot? Ließen die sich auch adressieren?
Also im Moment sind wir ja noch bei dem Thema, dass die Dörfer erhalten bleiben sollen. Das ist ja leider in keiner Region bisher bestätigt. Und gleichzeitig versucht aber Bundes- und Landesregierung, den Strukturwandel jetzt schon umzusetzen. Das heißt, Gelder werden ja mittlerweile schon an Projekte vergeben, ohne dass wir überhaupt einen Kohleausstieg beschlossen haben. Und wir haben selber gesagt, es kann ja wohl nicht sein, dass wir als Betroffene in diesen gesamten Strukturwandelprozess weder mit einbezogen werden in der Planung, noch irgendwie erstmal an Geldern davon partizipieren, weil wir ja, sowie auch natürlich die Braunkohleregionen als Arbeitsplatzgegend betroffen sind, aber ja auch einfach vom Strukturwandel betroffen sind. Und in allen Revieren ist es eigentlich so, dass es krasse Investitionsstaus gibt aus den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, die Kommunen haben logischerweise kein Geld mehr in die Hand genommen, um die Orte zu sanieren, weil es aus deren Sicht nicht lohnt, in Anführungszeichen, falls es dann doch nicht stehen bleibt und man auch gar nicht viel Geld in die Hand nehmen darf, wenn das, es gibt so ein Gesetz, was vorschreibt, wie lange Infrastruktur bestehen bleibt, wenn ich da rein investiere. Und in manchen Revieren wäre das ja dann nicht mehr so, falls sie umgesetzt werden, die Abrisszeiten. Und wir haben eigentlich gesagt, es ist für uns total wichtig, dass wir in diesen Strukturwandelprozess einbeschlossen werden, weil wir die Betroffenen sind und auch bei uns Strukturwandel gemacht werden muss. Und genau, wir haben versucht, den Austausch mit Gewerkschaften hinzubekommen. Leider ist es, oder was heißt leider, es ist in allen Fällen die IGBCE, Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie. Bisher ist es so, dass sie eigentlich, auch wenn es sich nach Öffentlichkeitsarbeit anders positionieren, sehr stark noch an dieser Braunkohle festhalten und gar nicht so richtig gewillt sind, mit uns zusammenzuarbeiten, weil sie uns als Gegner, glaube ich, eher betrachten. Also wir als die Braunkohle-Gegner. Dabei haben wir eigentlich das Gefühl, dass wir auch mit den Arbeitskräften von den jeweiligen Bergbautreibenden eigentlich in einem Boot sitzen, weil wir sind eigentlich beide Opfer eines Systems, glaube ich. Auch die Menschen, die in der Braunkohle arbeiten, machen das ja nicht, weil sie so gerne Dörfer zerstören wollen. Das stimmt ja einfach nicht. Und eigentlich haben wir versucht, zumindest da so einen Fuß reinzukriegen und irgendwie so eine Form von Verständnis und Solidarität aufzubauen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, weil eigentlich der Bergbautreibende und der Staat das Problem ist und nicht die zwei Lager, die irgendwie sich ständig auf der Straße begegnen, weil das die Ausführenden sind. Genau, es gestaltet sich aber sehr schwierig, weil die IGBCE auch einfach sehr hierarchisch organisiert ist und da einfach viele Menschen drin sitzen, die die Braunkohle gerne behalten würden. Und deswegen ist da der Austausch noch sehr schlecht und schleppend, was aber nicht heißt, dass wir nicht weiterhin daran arbeiten, weil ich glaube, dass man das nur gemeinsam schaffen kann in den Revieren, da eine Zukunft aufzubauen. Und unsere Forderungen sind eigentlich da sehr simpel, weil wir nicht mehr sagen, als wir als Menschen aus den Dörfern wollen einen Teil des Strukturwandelfonds abbekommen, weil wir die Betroffenen sind, logischerweise, so wie auch die Bergbautreibenden betroffen sind, klar. Und wir möchten diesen Prozess mitgestalten. Wir wollen nicht gestaltet werden, wie das bisher war, sondern wir möchten mitgestalten. Und das sind eigentlich unsere zwei konkreten Forderungen bezüglich des Strukturwandels. Genau, die Landesregierung NRW, dafür kann ich leider gerade nur sprechen, weil ich ja aus dem Rheinland komme, nimmt das bisher nicht auf.
Ja, ich fand es auch sehr erstaunlich, dass Dörfer nicht mitgestalten können. Das ist ja eigentlich in der Stadt, wird es versucht voranzutreiben mit Stadtentwicklungskonzepten. Ihr fordert auch ein Dorfentwicklungskonzept. Und was auch noch überraschend war, Verdi hat jetzt zum Klimastreik aufgerufen an dem Tag. Das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Wie war eure Reaktion darauf?
Verdi und IGBCE sind ja erstmal zwei verschiedene. Genau, und von Verdi, also wir finden das super. Ist total toll, weil das eigentlich, also bisher wird es ja oft öffentlich so wahrgenommen, als gäbe es die Klimabewegung und Betroffene und die anderen oder sowas. Und ich glaube, in der globalen Klimakrise ist es total natürlich einzusehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und alle davon betroffen sein werden. Und insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass große Akteure wie Verdi auch dazu aufrufen, an diesem Streik teilzunehmen, weil auch die ganzen Menschen, die ArbeitnehmerInnen sind, ein Rieseninteresse daran haben müssen, dass sie auf diesem Planeten weiterleben und arbeiten können, wenn sie das denn möchten. Und insofern verstehe ich da auch die Position der IGBCE nicht. Die von Verdi finde ich konsequent und stark, muss ich ehrlich sagen, weil die natürlich auch mit vielen Verbänden und auch Industrie zu tun haben, die sich bestimmt anderer Meinung positioniert haben. Und deswegen begrüßen wir das auch gerade aus Alle Dörfer bleiben Sicht sehr, weil für uns ist das eigentlich, ist es wichtig, da auch den Schulterschluss zu schaffen zwischen den Menschen, die vom Bergbau betroffen sind, ob sie nun drin arbeiten oder weggebaggert werden, weil eigentlich kämpfen wir alle für das Gleiche, glaube ich. Das ist eine sichere Zukunft.
Ja, vielleicht kannst du nochmal einen Ausblick geben, was die nächsten Schritte sind, was ihr geplant habt, was vielleicht auch eine Vision ist, abgesehen jetzt, das Dorf bleibt. Was für Vernetzung plant ihr noch?
Genau, also was der nächste große Schritt ist, auf jeden Fall am 20.09. auch zum globalen Klimastreik aufzurufen, auch da Fridays for Future und die anderen Gruppen zu unterstützen, soweit wir das natürlich können mit unserer Größe, die wir haben. Und für uns ist völlig klar, dass das ein Kampf ist, auch einfach. Und mit Fridays for Future haben wir ja auch schon zusammen Aktionen gemacht. Und darüber hinaus wird es in nächster Zeit für uns darauf ankommen, Einfluss auf das Kohleausstiegsgesetz zu bekommen und auch auf das Klimaschutzgesetz, weil das leider Sachen sind, die auf einer runtergebrochenen Ebene dann auch uns wieder betreffen. Ne? Also wann Kohleausstieg passiert, wird ja festgelegt, wie der passieren soll, in welchen Etappen. Und auch da haben wir bisher nicht eine einzige Form von Partizipation erhalten. Also im Papier der Kohlekommission steht Zitat drin, es ist ein Dialog zwischen Betroffenen und Landesregierung zu suchen, um soziale und wirtschaftliche Härten zu vermeiden. Dieses Kohleausstiegsgesetz ist meiner Ansicht nach genau das, was diese Härten vermeiden soll. Ein Dialog wurde damit uns aber nicht gesucht. Und auch da sind wir jetzt immer noch dran, genau, Einfluss zu gewinnen, insofern als dass wir einfach sagen, Kohleausstieg betrifft uns, wir wollen mitreden. Und Klimaschutzgesetz betrifft, glaube ich, alle Menschen in Deutschland und uns auch da leider wieder stark auch, weil das wahrscheinlich ja auch um eine CO2-Bepreisung gehen wird. Und auch davon wird ja abhängen, wie lange machen wir mit der Braunkohle noch weiter, aus ökonomischen Gründen. Und generell wird es, glaube ich, für uns dieses Jahr wichtig sein, zum Ende des Jahres noch die Brücke zu schlagen zu europäischen Initiativen oder zu Initiativen, die so arbeiten wie wir in anderen Gegenden Europas, also auch in Rumänien, in Ungarn. Und auch in Spanien und Italien gibt es noch Braunkohlebergbau und auch da sind Menschen noch betroffen. Und genau, es ist eine sehr große Vision, aber es wäre für uns schon ziemlich toll, wenn wir uns auch europaweit vernetzen würden. Und also ganz, ganz toll, wenn wir es irgendwann schaffen würden, das ein globales Netzwerk aufzubauen, aber das ist, glaube ich, noch sehr weit hin. Aber auch da ist es, glaube ich, klug, dass Menschen, die sozusagen in den Ursachen des Klimawandels oder der Klimakrise involviert sind, und das sind wir ja mit Braunkohlebergbau, und die Menschen, die im globalen Süden drunter leiden, dass die sich vereinen, ist, glaube ich, wichtig. Und wir hoffen, ein Puzzlestück sein zu können, um diese Vernetzung voranzutreiben.